Bevor wir zu unserem Fachgespräch kommen, haben wir noch kurz zwei Tagesordnungspunkte zu besprechen, die wir auch gerade in der Obleuterunde schon vorbesprochen haben. Und von daher denke ich, dass uns die nicht lange aufhalten. Und zwar rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Beschlussfassung über die Einreichung von Untersuchungsanträgen für das Büro für Technikfolgenabschätzung. Zu einigen Themen liegen die den Kollegen vor. Dann setze ich die als bekannt voraus und frage, ob es dazu Wortmeldungen gibt im Sinne von Widerspruch, Protest oder weitere Vorschläge. Beifall wird auch entgegengenommen. So, wenn es jetzt gar keine Reaktion ist, dann nehmen wir das wie in der Obleute-Vorbesprechung und sagen, dass wir hier von Zustimmung ausgehen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 2, die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung. Dazu zunächst, Ihnen ist die Votenliste auf Ausschussdrucksache 21, 26, 25 zugegangen. Danach gibt es keine Prüfbitten. Gibt es dazu Zustimmung? Also ausdrückliche Zustimmung, ja, sehr gut. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltung? Dann ist das bei einer Enthaltung seitens der AfD-Fraktion im Übrigen bei Zustimmung auch angenommen. Wir haben dann den Vorschlag, die Prüfkompetenz des Beirats, wie sie im Einsetzungsbeschluss formuliert ist, noch einmal deklaratorisch klarzustellen in ihrer ganzen Breite. Wir haben das vorhin in der Obleuterunde vorbesprochen, dass es darum gehen würde, noch mal festzustellen, dass wir auch eine materielle Prüfkompetenz uns zumessen oder die auch aus dem Einsetzungsbeschluss herauslesen. Deshalb wird es nicht um eine konstitutive Beschlussfassung gehen, sondern nur um eine deklaratorische. Wir haben das vorhin auch in der Obleuterunde besprochen. Ihnen ist dazu ein Formulierungsvorschlag zugegangen. Wir haben gerade beschlossen, dass wir den letzten Satz etwas anders formulieren würden. Ich würde Ihnen das als Vorschlag einmal vorlesen. Eine materielle Prüfung soll im Benehmen der zuständigen Berichterstatter, insbesondere bei Gesetzesvorhaben mit weitreichender Auswirkung auf Ziele der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, vorgenommen werden. Also da sollen sich die Berichterstatter auch informieren, nicht den anderen überraschen, dass man bei einem bestimmten Gesetzesvorhaben stärker einsteigen möchte. Das soll darin abgebildet werden. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Gibt es jemanden, der dagegen ist? Dafür sind wir immer zu haben. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen und verkündet. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, und zwar zum Fachgespräch zum Thema nachhaltige Ernährung mit den Sachverständigen Dr. Thomas Elroth und Professor Dr. Antje Risius. Ich darf Sie beide ganz herzlich begrüßen heute bei uns. Frau Professor Dr. Risius hat an der Hochschule Fulda eine Professur für nachhaltige Ernährung und Versorgung. Sehr spannend. Und Dr. Elroth leitet das Institut für Ernährungsphysiologie an der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität in Göttingen. Und beide waren auch Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Bürgerrates Ernährung im Wandel. Und das wollten wir uns hier auch noch mal zunutze machen, sozusagen, das, was Sie der Politik gerne mitgeben möchten, damals ja auch schon mit Kernempfehlungen, die Sie erarbeitet haben. Und wollen das heute auch noch mal zum Gegenstand unseres Fachgesprächs machen. Mehr will ich gar nicht vorwegnehmen, sondern würde gerne Ihnen beiden die Gelegenheit geben, jeweils 10 Minuten ein Eingangsstatement zu halten. Und wer möchte anfangen?
Frau Risius.
Frau Professor Risius. Dann fangen Sie an. 10 Minuten ungefähr. Ja.
Super.
Gut.
Habe ich auch eine Zeit da? Ansonsten. Nee, alles gut. Ich habe ja noch mal.
Gut, okay. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wurde schon vorgestellt. Ich habe die Professur für nachhaltige Ernährung und Versorgung an der Hochschule Fulda. Und darüber hinaus leite ich aktuell noch und auch bis Ende 27 noch eine Nachwuchsgruppe auch an der Universität Göttingen, die sich explizit mit der Mensch-Tier-Natur-Gesundheit beschäftigt. Und das fließt auch in dieses Großthemenfeld mit ein. Und ich möchte Sie eingangs einladen, einmal wirklich die Metaperspektive einzunehmen, einmal zurückzutreten und auf unseren Planeten sozusagen zu gucken. Also wo stehen wir aktuell, wenn es um das Themenfeld nachhaltige Ernährung geht? Und da insbesondere auf die unterschiedlichen planetaren Grenzen. Ich habe ja auch hier jetzt auch für den Abendvortrag ein paar Bilder einfach mitgebracht, die eindrücklich sind. Also wir haben unterschiedliche Krisen, die uns in diesem Großthemenfeld von Produktion bis zu Konsum beschäftigen. Also wirklich auch unterschiedliche Klimatragödien, Krisen, die extreme Wetterereignisse mit sich bringen und eben auch die Produktion massiv. Nee, das sind reale Bilder.
Alle drei.
Ja. Also es sind tatsächlich Shutterstock-Bilder, aber reale Bilder. Ja. Ja, es ist gestellt. Also es ist aber, es sind keine KI-Bilder. Ja, genau. Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, wir haben unterschiedliche Krisen. Ne? Also ich glaube, das ist sozusagen die Kernbotschaft und ich denke, das ist genau. Auch klar. Ich möchte jetzt noch mal einführen, was meinen wir mit nachhaltiger Ernährung und warum ist das Themenfeld relevant? Also und jetzt noch mal einen Schritt zurück zu den nachhaltigen Entwicklungszielen und ich komme auch gleich noch ein weiterer Schritt zurück zu dem Bund-Land-Report, um noch mal zu sagen, warum ist das eigentlich wichtig? Also Lebensmittelsektor spielt eine zentrale Rolle in der nachhaltigen Entwicklung. Globale Rat für Umweltfragen. Neben Ernährung sind es Wohnen oder unterschiedliche Themenbereiche zum Thema Wohnen und Behausung und Transport, die sozusagen die unterschiedlichen Stellschrauben wirklich auch zeigen. Und das Themenfeld Ernährung berührt die nachhaltigen Entwicklungsziele in unterschiedlichem Maße, direkt oder auch indirekt. Und wie und wo betrifft uns das? Das ist jetzt die Folie, die sich eben auf den Bund-Land-Report, also von 1987, bezieht. Die Berücksichtigung der unterschiedlichen Dimensionen von Ökonomie, Soziales und Umwelt und die inter- und intragenerative Gerechtigkeit. Also die Frage, wie kann man diese Verfügbarkeit von unterschiedlichen Ressourcen für die Generationen, die jetzt leben und auch eben für die Folgegenerationen gleichwertig gleichermaßen zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen die Basis, die diesem Konzept zugrunde liegt. Und 2012 hat die FAO auch tatsächlich einen Rahmen vorgegeben für eine nachhaltige Ernährung. Und eine nachhaltige Ernährung hat demnach geringe Auswirkungen auf die Umwelt, also schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, trägt zur Lebensmittel- und Ernährungssicherheit bei und ermöglicht heutigen und künftigen Generationen ein gesundes Leben. Sie schützt und respektiert die biologische Vielfalt und die Ökosysteme, ist kulturell angemessen, verfügbar, wirtschaftlich gerecht und erschwinglich, ernährungsphysiologisch angemessen, sicher und gesund und verbessert gleichzeitig die natürlichen und menschlichen Lebensgrundlagen. Und die, also, ne, und auch jetzt habe ich, auch das ist auch ein gestelltes Bild, aber die Frage, ne, es ist ein Apfel, siluiert, die Frage kann oder wie ist nachhaltige Ernährung tatsächlich auch als Weltretter zu verstehen? Wir haben unterschiedliche Probleme, können wir das so bezeichnen? Und natürlich sind die Fragen und auch die Komplexitäten im Alltag sehr viel komplexer. Also die Frage ist, wie kriegen wir sozusagen da tatsächlich unterschiedliche Lösungskonzepte hin? Das ist eine Ergebnisfolie, die ich mitgebracht habe aus einem Forschungsprojekt, das bis 2021 ging. Hier haben wir einmal zusammengetragen, wie ist nachhaltige Ernährung alltagsfähig? Und wir wissen, unterschiedliche Ernährungsangebote sind vorhanden, aber die Mikro- und Makronährstoffversorgung ist sehr unausgeglichen. Und wenn man es zusammenfasst, und auch das sind jetzt für dieses 10-Minute-Statement natürlich erstmal nur auch kurze Zusammenfassung, wir leben eher in einem also adipösen Umfeld, in dem ungesunde Lebensmittel eigentlich immer verfügbar sind. Aber es gibt sehr wenige alltägliche, einfache Optionen für gesunde, nachhaltige Ernährung im Alltag. Und die Lebensmittelproduktion, es ist total verwoben, also hat unterschiedliche Ansprüche an Sicherheit, Geschmack, aber eben auch Nachhaltigkeit und ethische Qualitäten. Die Ernährungsempfehlungen, und da wird mein Kollege gleich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen, sind undeutlich für Verbrauchende. Und auch die Lebensmittelkennzeichnungen sind nicht immer einfach, sie sind unübersichtlich und auch hin und wieder oder sie sind ja, nicht vertrauenswürdig für die Verbrauchenden. Und die Frage ist aktuell oder auch das, ne, ist es wirklich ein Entwicklungsprozess, wie und wo ist eine Ernährungsentscheidung tatsächlich alltagsfähig oder ist sie so komplex aktuell, dass sie eher einen Doktortitel oder sogar auch noch einen Friedensnobelpreis erfordert. Auch das ist natürlich jetzt provokant. Und wenn wir auf die Fragen gucken, die uns im Anthropozän, also in diesem geologischen Zeitalter beschäftigen, in das wir eintreten, ist die Frage, wo und wie, welche Herausforderungen haben wir, mit denen wir es aktuell zu tun haben, also auch 1 plus 1 ist 3, ist natürlich auch die Frage, da an neue Konzepte anzutreten und zu sagen, welche Möglichkeiten, also einerseits, welche Verantwortung haben wir, aber auch welche Möglichkeiten haben wir, unterschiedliche Ebenen der Mensch-Tier-Naturgesundheit beispielsweise auch in einem synergistischen Konzept zusammenzufügen, um auf neue Lösungen zu kommen. Und dazu hat sich auch schon 2015, 2016 eine internationale Kommission formiert, die, und vielleicht ist dem einen oder anderen dieses Konzept auch bekannt, die Planetary Health Diet sozusagen formuliert hat. Auch da wird mein Kollege gleich noch explizit drauf eingehen, deswegen nenne ich das nur kurz in diesem Rahmen und möchte kurz darstellen, was eigentlich dahinter steckt. Also die Frage ist, wie man sozusagen unterschiedliche Herausforderungen des Planeten Erde auch ja, zusammen in einem Konzept verbinden kann und eben auch unterschiedliche Risiken ausloten und eben auch vielleicht neue Handlungskonzepte und neue Grenzen, institutionelle Grenzen zumindest sichtbar machen kann. Das Konzept hat eben auch unterschiedliche biophysikalische Grenzen zusammengeführt. Und die Kernbotschaft ist, und das passt wieder zu diesem Eingangsbild, wir haben schon mehrere Grenzen überschritten und sind sozusagen eher umzingelt von unterschiedlichen ja, alarmierenden Zuständen, was die Umweltgesundheit angeht. Um dem so ein bisschen Herr zu werden, möchte ich jetzt unterschiedliche oder drei Konzepte einmal vorstellen und nennen, die vielleicht so in der Diskussion noch nicht ganz so präsent sind. Das Konzept der Ernährungsökologie geht auf Leitzmann zurück, also kommt oder ist im Prinzip auch schon älter, gehört mit in die klassische Nachhaltigkeitsdiskussion, ist aber ergänzt um das Konzept der Gesundheit und versucht explizit Lösungen zu finden, die zwischen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheit einen Einklang finden. Also wirklich explizit die Dimensionen der Nachhaltigkeit aufgelistet, um das Konzept der Gesundheit ergänzt. Das, was Ihnen sicher vielleicht auch schon begegnet ist, ist das Konzept der nachhaltigeren Ernährung nach dem WBAE, was im Prinzip auch diese drei Säulen zur Basis hat, aber noch zusätzlich das Tierwohl integriert, was bei Leitzmann bzw. Hoffmann et al. Eher in der Kategorie Soziales einzuordnen ist. Aber auch das sozusagen ein Handlungskonzept, um unterschiedliche, ja, nachhaltigere Ernährungspraktiken zu ermöglichen. Und dann möchte ich Ihnen noch ein Konzept vorstellen, was wiederum auch aus diesem FAO-Kreis, aus dem internationalen Handlungskreis weiterentwickelt wurde. Auch die drei unterschiedlichen Dimensionen, die zusammengeführt werden in dem Venn-Diagramm in der Mitte in den Sustainable Food Systems. Also unterschiedliche Elemente, die sich sozusagen überlappen. Und die Frage ist, wo ist sozusagen die Synergie? Und wenn man da in unterschiedliche Systeme reinguckt und die Kennzeichen sucht, dann biete ich Ihnen, oder habe jetzt noch zusätzlich auf diese Folie ergänzt, was zeichnet die eigentlich aus? Und sie zeichnen sich aus durch Effizienz, Kreislaufwirtschaft und Suffizienz, also um einfach so ein bisschen zu überlegen, wie kann man diese Handlungslogiken runterbrechen. Und so von dem High-Level-Expert-Panel, also auch verortet auf dem internationalen Handlungsrahmen FAO, hat sich weiterentwickelt eben dann auch ein soziologisches, sozialökologisches Handlungsmodell, was mittlerweile bezeichnet wird als Sustainable Food System Wheel, in dem aus dem oder von dem Individuum ausgehend unterschiedlich, oder ja, man kann das in unterschiedlichen Handlungspragmatiken auch denken, Möglichkeiten auch skizziert werden, wo und wie Einflussnahmen bzw. auch Gestaltungsräume neu eröffnet werden. Und ein letztes Konzept, das ist mir jetzt heute Morgen, also ich habe den Vortrag gestern vorbereitet und mir ist dann noch gekommen, mir ist eigentlich wichtig, auch noch mitzugeben, was gibt es noch für Konzepte, die man auch international nutzt, wenn es um die Ressourcenökonomie geht. Und da möchte ich Ihnen ein Konzept vorstellen von Eleanor Ostrom, die sich viel mit Institutionen beschäftigt hat, viel mit der Frage, wie kann sozusagen diese Handlungspraktik gelingen. Sie hat unterschiedliche Vorschläge gemacht, auch unterschiedliches beforscht zum Thema Aushandlung von Kontraktsituationen, Kommunikation und tatsächlich auch von lokalen Institutionen und Aktionen, die dann auch im lokalen Raum stattfinden. Und aus dieser Handlungslogik hat sich eben auch dann ergeben, wie man für den Bereich der Agrar- und Ernährungswirtschaft vielleicht auch das Konzept One Health, also wirklich die Ausbalancierung zwischen Mensch, Tier, Naturgesundheit zusammenbringen kann. Und das möchte ich Ihnen als letztes Konzept oder möchte ich hier mitbringen und diskutieren, ob das sozusagen eine Möglichkeit ist, auch diese Synergien und die unterschiedlichen Herausforderungen, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben, auch neu denken kann. Und die Frage, ja, können wir auch hier diese vielleicht auch Krise, Anthropozän, neu gestalten? Wo können wir neue Synergien finden? Und auch da wird mein Kollege gleich noch einsteigen. Das Konzept der planetaren Grenzen, das ich eingangs kurz erwähnt habe, ist auch, oder auch die planetare Diät, ist neu überarbeitet worden, wird aktuell immer weiter erarbeitet. Und das, was wir in dieser neuesten Version, die jetzt letzten Herbst veröffentlicht wurde, deutlich sehen, ist, dass es immer noch auch Grenzen gibt, die auch schon drastisch überschritten sind, auch wirklich noch drastischer, als wir das bisher angenommen haben. Und die Frage ist, wie kommen wir vielleicht auch weg von einer Implementierungskrise. Das ist aktuell das, was uns auch schon aus der Institutionenpraxis interessiert oder was wir anbieten möchten, ist die Frage, wie geht diese Praxis darüber hinaus auch international vielleicht Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn, und das sieht man schon auch an der Aufbereitung des Ozonlochs oder an dem geschlossenen Ozonloch jetzt, also dass man da wirklich sagen kann, es gab internationale Abkommen, die auch dazu geführt haben, international Umweltfragen und Umweltlösungen aufzubereiten, vorzubereiten. Und die Frage auch, wir haben sicher auch noch Entitäten und die werden aktuell, wie zum Beispiel der Einsatz von Antibiotika. Mhm. Wie kann man diesen Einsatz sozusagen auch integrieren? Es gibt noch viele Dinge, die wir noch weiter, also wirklich in dieser Entität Mensch, Tier, Naturgesundheit weiter im Blick haben sollten, eben um auch eine Fürsorge zu leisten. Und das ist sozusagen auch das Angebot. Und was ich Ihnen auch mitgeben möchte, ist, es gibt unterschiedliche Projekte, wo es auch schon gelungen ist, sozusagen diese Synergien zu nutzen, zum Beispiel in unterschiedlichen auch Naturschutz-, Landschaftsbeweidungs- und dennoch Produktionsprojekten, wo explizit also Biodiversität, Naturschutz, Landschaftsschutz zusammengebracht wird und auch neue Ketten oder alte Ketten neu zusammengebracht, also ja, Lebensmittelproduktionsketten neu zusammengebracht wurden und dennoch sich jetzt auf einem neuen Niveau tragen. Und damit komme ich zum Ende und möchte, also ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, nachhaltige Ernährung möglich zu machen und dennoch denke ich, es ist möglich. Wertschätzung für nachhaltige Lebensmittelsysteme müssen aber oder sollten erhalten und gestaltet werden. Also es ist ein agiles System. Aus der Erfahrung auch mit und um den Bürgerrat würde ich auf jeden Fall sagen, es ist etwas, was man durchaus auch deliberal machen kann und auch mit unterschiedlichen agilen, lokalen Verteilungssystemen verorten und vermengen kann. Und eben diese systemischen Lösungen können durchaus auch im Kleinen starten. Und damit, genau, nochmal vielen Dank für die Einladung und freue mich auf Fragen.
Vielen Dank. Ich habe nur gerade eine Verständnisfrage. Genau, erstmal der Applaus. Dieses etwas merkwürdige 1 plus 1 gleich 3, können Sie das noch mal gerade erläutern, bevor dann Dr. Elliott seinen Input gibt?
So, vielen Dank. Provokantes Beispiel zu sagen, wo müssen wir eigentlich neu denken? In unterschiedlichen Elementen.
Neu denken ist immer gut. Und Dr. Elliott hat jetzt das. Elrod hat jetzt das Wort. Entschuldigung.
Vielen Dank, Frau Winkelmeier-Becker, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, ein wenig Ordnung in diesen komplexen Zusammenhang zwischen Ernährung und Nachhaltigkeit zu bringen. Und das liegt auch daran, dass unterschiedliche Institutionen lokal, also national, aber auch international die Dinge einfach unterschiedlich definieren. Und das ist fast nicht möglich, aber ich habe mir das vorgenommen, genau das zu tun. Wie meine Kollegin Antje Riesius schon berichtet hat, gibt es ein internationales Gremium, was gerade erst wieder und auf höchstem wissenschaftlichen Niveau definiert hat, was ist eigentlich Nachhaltigkeit in der Ernährung. Und da wird differenziert zwischen den Aspekten planetar und Umwelt und weiteren. Und wenn wir uns diese planetaren Aspekte oder Umweltaspekte anschauen, dann merken wir auch schon, das sind einfach mehr als die, die uns so typischerweise einfallen. Also dazu zählt natürlich der Aspekt Treibhausgasemissionen, CO2, Methan und Lachgas, aber auch der Rückgang von Biodiversität, Landnutzungsänderungen, dann der Verbrauch an Frischwasser. Dann die Eutrophierung durch Phosphor und Stickstoff in die Umwelt, aber auch, das ist eben auch schon angesprochen worden, neuartige Substanzen, wo wir gar nicht so genau wissen, was machen die eigentlich, wenn man die in großen Mengen in die Umwelt einbringt. Dazu zählen zum Beispiel perfluorierte Verbindungen, also diese sogenannten Ewigkeitschemikalien, aber auch eben schon genannt Antibiotika oder auch andere Pflanzenschutzmittel. Dann gibt es noch andere Aspekte wie die Versäuerung des Ozeans oder atmosphärische Aerosolbelastungen und der Ozonabbau. Und der letzte Punkt, die unteren drei sind übrigens grün, weil nach Ansicht der EAT-Lancet-Kommission da die globalen oder die planetaren Grenzen noch nicht überschritten sind. Und Antje Riesius hat ja eben schon gesagt, der unterste Punkt ist eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte. Das muss man auch mal betonen, das geht. Aber da war es auch vergleichsweise einfach. Man musste einfach nur diese Treibgase in den Spraydosen durch andere Treibgase ersetzen und dann war das Problem gelöst. Wir sind auch ganz gut, was die atmosphärische Aerosolbelastung angeht, also sowas wie Rußpartikelfilter, Katalysatoren, Entschwefelungsanlagen, alles das verringert die Aerosolbelastung. Und in der Ozeanversäuerung, da merkt man zwar Trends, aber glücklicherweise ist das noch nicht so, dass die planetaren Grenzen überschritten sind. Das sind jetzt 9 Dimensionen von, nennen wir es jetzt mal, Nachhaltigkeit im planetaren oder im Umweltaspekt. Das überspringe ich, das kennen Sie von Antje Riesius schon. Was dabei aber komplett fehlt, ist erstmal der Mensch. Und im Sinne von One Health gehört ja die menschliche Gesundheit und die planetare Gesundheit und die Tiergesundheit zusammen. Und natürlich denkt die Planetary Health Diet der EAT-Lancet-Kommission auch den Menschen mit. Und das ist das große Verdienst dieser Kommission, dass die planetare Gesundheit, die hat 9 Dimensionen, und die menschliche Gesundheit gemeinsam gedacht werden und etwas erarbeitet wird, nämlich ein Vorschlag, wie man möglichst beiden gleichzeitig nutzen kann. Also individueller Gesundheit und planetarer Gesundheit. Und es gibt eben auch diese Dimension menschliche Gesundheit. Und was die Eat Lancet-Kommission erarbeitet hat, ist ein Vorschlag, was die Menschen auf der Welt im Durchschnitt essen müssten, damit möglichst die planetaren Grenzen eingehalten bleiben oder wieder werden und gleichzeitig aber auch die Gesundheit der Menschen auf dem Planeten möglichst profitiert. Das ist jetzt alles ganz klein. Sie sollen das auch gar nicht lesen. Da stehen nämlich die verschiedenen Lebensmittelgruppen und ganz wichtig die Ranges. Das heißt also der Spielraum für den Verzehr drin. Und der große Spielraum für den Verzehr zum Beispiel bei Milchprodukten sind 0 bis 500 Gramm. Und die Eat Lancet-Kommission sagt, es gibt Menschen auf diesem Planeten, die konsumieren typischerweise gar keine Milchprodukte. Die müssen auch keine konsumieren, weil man sich das, was da drin steckt, auch aus anderen Lebensmitteln holen kann. Und in anderen Teilen des Planeten wird viel Milch konsumiert, bei uns zum Beispiel. Und da wäre dann die planetare Grenze bis zu 500 Gramm Milchäquivalente pro Tag. Also das sind etwa 500 Gramm Milch oder die entsprechend daraus hergestellte Menge Käse oder Joghurt, dann wäre das immer noch eingehalten. Das zeigt eben, dass das ein Mittelwert ist für den Planeten, dass man aber lokal davon abweichen kann, weil es einfach sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt, auch was die Landwirtschaft angeht und was das angeht, was lokal eben auf den Feldern wächst oder welche Tiere gehalten werden. Ich komme aber darauf gleich zurück. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den wir eben relativ an der Seite hatten. Das ist nämlich der Aspekt, und der ist erstmals betont worden in den 2025er Empfehlungen der Eat Lancet-Kommission, dass es auch um Menschenrechte und Gerechtigkeit auf diesem Planeten geht. Nämlich für all diejenigen, die in den Lieferketten drinstecken, die Lebensmittel produzieren, Lebensmittel herstellen, oder auch durch Lebensmittelherstellung, durch Anbau vielleicht in irgendeiner Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. Das alles muss mitgedacht werden. Das ist einer der neuen Aspekte in den Empfehlungen der Eat Lancet Commission. Sodass wir jetzt unter dem Begriff Nachhaltigkeit eigentlich schon drei Dimensionen haben. Wir haben die Umweltdimension, wir haben die menschliche Gesundheit und wir haben aber auch noch diese sozialen Aspekte, nämlich die Menschenrechte. Und zu guter Letzt gäbe es noch eine vierte Dimension, die das WBAE-Gutachten eingebracht hat. Nämlich man könnte auch noch separat den Aspekt Tierwohl diskutieren. Das wird international eher nicht gemacht. Also in dem über 200 Seiten starken Bericht der Eat Lancet Commission jetzt vom Oktober letzten Jahres finden Sie dazu praktisch nichts, außer dass natürlich versucht werden soll, den Einsatz zum Beispiel von Antibiotika in der Tierhaltung möglichst zu reduzieren, was auch eine Facette von Tiergesundheit sein kann. Sodass ich diesen Aspekt im Folgenden etwas ausklammern möchte. Die Eat Lancet-Kommission hat Empfehlungen für den Durchschnitt des Planeten erarbeitet. In Deutschland sind die Voraussetzungen anders. Deswegen brauchen wir eigene Empfehlungen. In Deutschland gibt es eine Fachgesellschaft, die im Auftrag des BMLEH genau diese Aufgabe regelmäßig übernimmt, nämlich Ernährungsempfehlungen zu entwickeln für die noch gesunden Menschen in Deutschland. Das hat die DGE im Jahr 2024 gemacht, auf der Grundlage des WBAE-Gutachtens, aber auch alle anderen Publikation und natürlich der Planetary Health Diet aus dem Jahr 2019, der ersten Publikation. Und ich nehme Sie jetzt ein bisschen mit auf die Reise, wie solche Ernährungsempfehlungen entstehen, weil die nämlich verschiedene Aspekte von Nachhaltigkeit miteinander kombinieren. Es geht einmal natürlich um den Menschen und um eine Reduktion der Krankheitslast. Das heißt, Ernährungsempfehlungen sollen dazu beitragen, dass die Menschen in diesem Land seltener krank werden und mehr Lebensjahre in Gesundheit, das ist die Währung, die man aus der Epidemiologie kennt, sogenannte Disability Adjusted Life Years, also mehr Lebensjahre in Gesundheit haben. Gleichzeitig geht es aber auch inzwischen um die Reduktion von Treibhausgasemissionen und um eine Minimierung der Landnutzung. Und moderne Ernährungsempfehlungen müssen auch irgendwie zu den Menschen passen, damit sie überhaupt umgesetzt werden sollen. Also sie müssen anschlussfähig sein. Das ist fast eine Quadratur des Kreises, die die Fachgesellschaft hier vornehmen muss, wenn sie neue Empfehlungen erarbeitet. Sie hat das 2024 getan. Es ist veröffentlicht in der Ernährungsumschau und an vielen anderen Stellen auch. Und das Zentrale ist ein mathematischer Optimierungsalgorithmus, in den verschiedene Aspekte gleichzeitig eingehen, nämlich auf der linken Seite hier in blau gezeigt die Reduktion der Krankheitslast. Dazu wird der Zusammenhang zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und dem Risiko für bestimmte Erkrankungen verwendet. Das kann man statistisch machen. Dazu gibt es Daten. Dann die Reduktion der Umweltlast. Dazu muss man auch Daten haben, also Daten zum Beispiel zu den Treibhausgasemissionen für 1000 Kilokalorien aus Kartoffeln oder 1000 Kilokalorien aus Milch oder 1000 Kilokalorien aus Haselnüssen oder aus Geflügelfleisch. Alles nur Beispiele. Dann kann man so etwas den Algorithmus rechnen lassen und eben möglichst eine Nähe zum bisherigen Verzehr, damit die Anschlussfähigkeit hergestellt ist. Gleichzeitig müssen noch verschiedene Nährstoffziele erfüllt werden, also zum Beispiel die Aufnahme an Kalzium oder die Aufnahme an Eisen oder die Aufnahme an Protein. Das steht dann oben als sogenannte Nebenbedingung im Optimierungsalgorithmus. Und dann rechnet dieser Algorithmus und rechnet und bekommt ein Ergebnis raus. Das zeige ich Ihnen auch gleich. Ich wollte Sie nur noch etwas mitnehmen auf den Exkurs, wie eigentlich Gesundheit da eingerechnet wird. Und Gesundheit ist in die neuen Ernährungsempfehlungen so eingerechnet, dass man den Zusammenhang genommen hat zwischen dem Verzehr bestimmter Lebensmittel und dem Risiko für koronare Herzerkrankung, für Schlaganfall, für Diabetes Typ 2 und für Darmkrebs. Das sind alles Erkrankungen, die den Menschen in diesem Land viele Lebensjahre in Gesundheit klauen. Und es gibt statistisch Datenbanken mit Assoziationen zwischen dem Verzehr von verschiedenen Lebensmittelgruppen und dem Risiko für diese Erkrankung. Und das wird in diese Modellierung einbezogen. Und was ich jetzt gemacht habe, es ist die Originalpublikation, sehen Sie es mir nach, das ist alles sehr klein, ich führe Sie da ganz schnell durch. Ich habe Ihnen mitgebracht, welche Lebensmittelgruppen auf diese vier Erkrankungen gleichzeitig den größten Einfluss haben. Und das Tolle daran ist, dass die Lebensmittelgruppen, die da stehen, sind fast alle, jedenfalls die wichtigsten, die den größten Einfluss haben, sind fast alles Lebensmittelgruppen, von denen wir mehr essen müssen. Es geht also nicht nur darum, von etwas weniger zu essen, sondern auch mal ganz positiv mehr. Deutschland ist richtig gut im Backen von Vollkornbrot. Das ist gut so, weil davon dürften die Menschen nämlich mehr essen. Das ist eigentlich der wichtigste nutritive Faktor oder die wichtigste Lebensmittelgruppe. Die macht 10% des Gesamtrisikos aus als Lebensmittelgruppe. Nüsse machen 7% aus, also 7%, wir dürften jetzt mehr Nüsse essen und das würde sich dann sofort auf das Risiko dieser Erkrankung niederschlagen. Die haben eine tolle Fettzusammensetzung, die haben Ballaststoffe, da steckt Protein drin und kleiner Werbeblock dafür. Dann gibt's alle, es gibt natürlich auch Lebensmittelgruppen, von denen wir weniger essen müssten. Da ist eine dabei, verarbeitetes Fleisch gehört in diese Kategorie, weil es da die umgekehrten Assoziationen gibt. Und dann haben wir wieder eine Lebensmittelgruppe mit Obst oder mit Fisch oder mit Hülsenfrüchten, von denen wir eigentlich mehr essen müssten oder dürften, um die Ziele zu erreichen, die Gesundheitsziele zu erreichen. Umwelteinfluss, es gibt 9 Dimensionen davon, aber es gibt nicht gute Datenbank für all die 9 Dimensionen in Deutschland. Und darum hat sich die Fachgesellschaft bei den neuesten Ernährungsempfehlungen entschieden, nur die Dimensionen einzubeziehen, für die es gute Datengrundlagen gibt, nämlich Treibhausgasemissionen und Landnutzung. Und diese Dimensionen gehen eben in diesen Optimierungsalgorithmus ein. Sobald es Datenbanken gibt, auch für andere Dimensionen, den Verlust an Biodiversität oder auch den Eintrag von Stickstoff und Phosphor und all diese Dinge, die ich Ihnen genannt habe, kann man das quasi nachsteuern. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Ihnen nämlich gerade hier mitgebracht eine Grafik zu den CO2-Emissionen oder ja, CO2-Äquivalent-Emissionen, also Greenhouse-Gas-Emissionen. Da rechnet man dann Methan und Lachgas mit ein, pro 1000 Kalorien. Und wenn Sie nach unten schauen, dann sind das die Lebensmittel, die total wenig Ressourcen verbrauchen, um 1000 Kalorien davon zu produzieren. Also Nüsse, Erbsen, Mais, Erdnüsse, Weizen, Kartoffeln, pflanzliche Öle, Äpfel, Hafer und Wurzelgemüse. Und was wir hier einfach haben, ist, das merken Sie schon, wir haben eine unglaubliche Synergie. Weil das sind genau die Lebensmittel, die wir eigentlich mehr essen müssten, auch aus der Gesundheitsperspektive. Es gibt so ein paar Dinge, die sind die Ausnahme. Nehmen wir das Beispiel Fisch. Fisch haben Sie hier weiter oben. Aus Gesundheitsperspektive wissen wir müssen eigentlich ein bisschen mehr Fisch essen. Und der Fisch ist natürlich, weil es ein tierisches Lebensmittel ist, mit höheren Emissionen, CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen verbunden als die ganzen pflanzlichen Lebensmittel, die Sie hier unten finden. Tomaten schneiden übrigens nicht so ganz gut ab, weil die oft im Gewächshaus gezogen werden und das schon auch ein sehr großer Aufwand und ein sehr großer Ressourceneinsatz ist. Darum stehen die da oben und es ist ja auch pro 1000 Kalorien gerechnet und für 1000 Kalorien aus Tomaten brauchen Sie ziemlich viel Tomaten. Nüsse und Pflanzenöl, da brauchen Sie viel weniger. Aber das ist eben auch eine faire Normierung. Wenn Sie Tomaten sonst mit Rindfleisch vergleichen, und dann haben Sie von dem einen werden Sie sehr langsatt, das hat auch sehr viel Protein und das andere hat eben kaum Nahrungsenergie und kaum Protein. Okay, dann musste die Fachgesellschaft nur noch eins entscheiden, wie sie diese verschiedenen Faktoren gewichtet. Und sie hat sich dann entschieden, Reduktion der Krankheitslast mit 30% zu gewichten, Reduktion der Umweltlast mit 30% und Nähe zum bisherigen Verzehr mit 40% und hat damit den Algorithmus auf den Weg geschickt, mach uns eine Empfehlung, was die Menschen in Deutschland am besten essen sollen, damit sie diese Ziele gleichzeitig erreichen. Dann hat der Algorithmus gerechnet, hat ein sogenanntes Szenario 1, das habe ich hier ausgegraut, rausbekommen. Szenario 1 war eins, was die Ziele alle erreicht hat. Da war allerdings der empfohlene Fleischkonsum für die Bevölkerung nur 121 Gramm pro Woche. Und da hat die Fachgesellschaft noch mal kurz überlegt und hat dagegen gerechnet, wie hoch ist der Fleischkonsum im Moment. Und das sind etwa 1000 Gramm pro Person pro Woche, also etwa 50 Kilogramm pro Kopf pro Jahr. Und da wäre einfach die Anschlussfähigkeit nicht da gewesen. Und der Kunstgriff an der Stelle ist, dass man dem Algorithmus gesagt hat, du musst 300 Gramm Fleisch pro Woche erreichen. Das ist nämlich die untere Empfehlung der vorherigen Ernährungsempfehlung. Damals hieß es nämlich noch, wenn Sie Fleisch essen, 300 bis 600 Gramm pro Woche. Und die 300 Gramm Empfehlung ist jetzt quasi hart gesetzt hier, damit man einfach eine anschlussfähigere Empfehlung für die Bevölkerung hat. Und jetzt zeige ich Ihnen das kurz an den Lebensmittelgruppen, die empfohlen sind. 5 Portionen Obst und Gemüse sind jeweils 110 Gramm, dann 2 Gläser Saft pro Woche sind okay, jeden Tag ein Esslöffel pflanzliches Öl, 125 Gramm Hülsenfrüchte pro Woche, hört sich wenig an, aber die Deutschen essen noch nicht wirklich viel Hülsenfrüchte. Und wir können das bis unten dann durchdeklinieren. Von den 500 Gramm Milchäquivalenten hatte ich schon gesprochen. Und ein wenig der öffentliche Diskurs hatte sich ein wenig am Ei entzündet, nämlich nur ein Ei pro Woche. Da sind aber die Eier aus verarbeiteten Lebensmitteln schon mit eingerechnet gewesen. Es wäre quasi ein zusätzliches Ei zu den Eiern, die in vielen Lebensmitteln schon drin stecken. Gut, jetzt habe ich ganz zum Schluss Folgendes gemacht. Ich habe jetzt mal die Lebensmittelgruppen hier mitgebracht, von denen wir eigentlich viel mehr essen müssten. Und das wäre ja auch eine Lösung des Problems, wenn es uns gelingt, als Gesellschaft einfach deutlich mehr Gemüse zu essen. Dann müssten wir etwa das Dreifache von dem essen, was wir bislang essen im Durchschnitt. Und für Gemüse ist Deutschland auch kein Gunststandort, muss man auch sagen. Es gibt zwar im Sommer eine tolle Vielfalt daran, aber es ist eben so, dass im Ganzjahr betrachtet wir schon nicht keinen annähernden Selbstversorgungsgrad haben, was Gemüse angeht. Wir müssen relativ viel importieren, aber aus gesundheitlicher Perspektive und auch aus der planetaren Perspektive wäre das sehr sinnvoll, viel Gemüse zu essen. Etwa das Dreifache von dem, was wir essen. Bei Obst sind wir besser. Da erreichen wir gut die Hälfte dessen, was empfohlen ist, nämlich 154 Gramm pro Tag erreichen wir schon. Bei Pflanzenölen dürften wir auch deutlich mehr verspeisen, weil die Pflanzenöle eine tolle Fettzusammensetzung haben. Die ist für die Gesundheit super. Und Pflanzenöle, also allen voran mal Rapsöl, ist das Pflanzenöl, aber für Sonnenblumenöl gilt das natürlich auch. Und für so Spezialitäten wie Walnussöl oder Leinöl. Es gibt so viele verschiedene Varianten, selbst importiertes Öl, also Sojaöl oder Olivenöl. Die haben alle eine tolle Fettzusammensetzung. Für die Gesundheit gut und halt relativ geringer Ressourcenverbrauch pro Kalorie bei den Pflanzenölen. Bei Vollkorngetreide dürften wir auch deutlich zulegen. Man hat das hier normiert, vielleicht sollte ich das fairerweise sagen, gegen die Daten der Nationalen Verzehrsstudie 2. Die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wahrscheinlich sind wir in Deutschland inzwischen besser. Besser, was den Verzehr von Vollkorngetreide angeht. Die Daten kommen teilweise noch aus dem Jahr 2008 mit Erfassung in 2006 und 2007. Wir sind wahrscheinlich schon besser, aber wir sind sicher nicht bei 100 Gramm pro Tag. Und das wäre das Ziel, was einfach aus Gesundheitsperspektive super wäre zu erreichen, weil dann das Risiko für Typ-2-Diabetes und für Darmtumore und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gleichzeitig reduziert wird. Denn genau das macht Vollkorngetreide. Und ich glaube, das ist das vorletzte Bild aus der Kategorie Hülsenfrüchte, hatte ich Ihnen gesagt, dürften wir auch gern mehr verspeisen. Pflanzliche Proteinquelle braucht extrem wenig Ressourcen zum Wachsen. Bei manchen Hülsenfrüchten, da verfüttern wir sehr viel an Tiere. Aber es wäre für die menschliche Gesundheit gut, zumindest einen Teil davon auch selbst zu verzehren. Es muss ja jetzt kein Soja sein. Es gibt ja viele andere Hülsenfrüchte, die auch in Deutschland angebaut werden können. Und die letzte Gruppe, das sind Nüsse. Da gibt es auch eine Riesenabweichung zwischen dem, was in Deutschland Nüsse und Saaten oder Nüsse, Samen und Saaten, eine Riesenabweichung von dem, was in Deutschland verzehrt wird und dem, was aus Nachhaltigkeits- und Gesundheitsperspektive gleichermaßen sinnvoll wäre. Jetzt könnten Sie die Frage stellen, das nehme ich mal vorweg, Herr Elrod, wenn wir das jetzt alles so machen würden, was würde denn das bringen? Das habe ich Ihnen mitgebracht. Es gibt eine Modellierungsrechnung der DGE. Sie sehen auf der linken Seite, ganz links sehen Sie, da steht FBDG Lebensmittelgruppe, das vergessen wir mal kurz, dann steht NVS 2 daneben. Und NVS 2 heißt, wie die Menschen 2007 und 2008 gegessen haben, da war die Ernährung in Deutschland mit einem Fußabdruck verbunden von pro Person 6,2 Kilogramm CO2-Äquivalenten pro Tag, was auch immer das heißt. Wenn die Menschen in Deutschland die neuen Empfehlungen komplett einhalten würden, ließe sich dieser Fußabdruck praktisch halbieren auf 3,5 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Person und Tag. Das ist schon relevant. Genauso ließe sich die Landnutzung praktisch halbieren von 7,5 Quadratmeter pro Person und pro Tag, die wir Landfläche brauchen, um uns als Mensch zu ernähren oder von der Landwirtschaft ernähren zu lassen, auf etwa die Hälfte. Und es gibt einen substanziellen Zugewinn an Disability-Adjusted Life Years, also Lebensjahren in Gesundheit, wenn wir das tun würden. So. Meine kurze Zusammenfassung. Nachhaltige Ernährung berücksichtigt planetare Grenzen. Das sind insgesamt 9, wobei Treibhausgase sicherlich die prominenteste planetare Grenze sind und auch die Landnutzung und Frischwasser. Gleichzeitig menschliche Gesundheit und Gerechtigkeit und Menschenrechte. Facette nach WBAE auch Tierwohl. International wird das aber typischerweise nicht berücksichtigt. Die Planetary Health Diet ist so ein wenig die Messlatte, weil das ein unglaublich detailliertes und auch sehr gut abgesichertes globales Konzept ist. Dennoch muss das lokal runtergebrochen werden. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 2024 durch die neuen lebensmittelbezogenen Ernährungsempfehlungen auch gemacht. Würden wir das in Gänze tun, und natürlich muss das nicht morgen sein, sondern eher mittel- und langfristig, dann würde das der Gesundheit der Menschen in Deutschland erheblich nützen. Und auch aus Nachhaltigkeitsperspektive wäre das ein Riesengewinn. Nehmen wir mal CO2. Ich hatte gesagt, das ist etwa die Halbierung. Und jetzt machen wir ein kurzes Rechenbeispiel. Wir haben etwa 25-30% der Emissionen des ganzen Landes, die sind durch Ernährung bedingt. Also nehmen wir mal 25%, eher ein bisschen defensiver. Wenn wir die Hälfte davon einsparen könnten, das heißt, wir könnten von den Gesamtemissionen 12,5% könnten wir sparen, wenn es uns gelingen würde, dass alle den Weg gehen, den die DGE hier vorgeschlagen hat. Das ist erheblich. Und es gibt, gut, und der größte Hebel hier ist die Steigerung des Verzehrs pflanzlicher Lebensmittel, ohne dass die tierischen Lebensmittel fliegen ja nicht runter vom Speiseplan. Die sind ja nur in einer anderen Proportionalität dann im Speiseplan weiterhin enthalten. Und die Kategorien, von denen wir deutlich mehr essen müssten, hatte ich Ihnen genannt. Und zu guter Letzt, das ist ein Hebel, den haben wir noch nicht hier berichtet, natürlich geht es auch um Lebensmittelabfälle. Und auch das ist eine Strategie, um Nachhaltigkeit oder Ernährung nachhaltiger zu gestalten, indem man entlang der gesamten Wertschöpfungskette die Lebensmittelabfälle reduziert. Das ist etwa 10% von den Gesamtemissionen, die durch die Abfälle dann quasi entstehen. Die kann man aber nicht auf null reduzieren, weil das hygienisch dann ein Problem werden dürfte. Da geht es dann um eine Reduktion um einige wenige Prozent. Vielen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank für diesen sehr konkreten Input. Und ich frage mal hier in die Runde, wer schon dementsprechend ist. Wir haben Fastenzeit, das ist vielleicht ein guter Start, um die Ernährung umzustellen. Ich hätte zunächst noch mal eine Verständnisfrage, sammeln aber auch ansonsten Wortmeldungen. Eat Lancet, wer verbirgt sich dahinter? Welche Institution und welcher Sachverstand kommt da zusammen mit Blick auf den ganzen Planeten, auf alle Länder mit ihren sehr unterschiedlichen Essgewohnheiten und Bedingungen und mit welcher Kompetenz?
Eat Lancet ist eine internationale Kommission an Fachleuten, an weltweiten Fachleuten, die, ich sag mal so, zwei Masterminds dahinter hat. Das ist Johann Rockström, der das Potsdam-Institut für Klimaforschung leitet und der primär für die planetaren Grenzen zuständig war in der Erarbeitung. Aber das muss ja verschnitten werden, auch mit dem Gesundheitsaspekt. Das ist ein Harvard-Professor, Walter Willett. Das sind quasi die beiden wissenschaftlichen Kapazitäten, die sich da zusammengefunden haben, die dann aber einen großen Strauß an internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vom ganzen Planeten eingebunden haben, was man auch an der Liste der Autoren sieht. Und das Ganze ist eben in Kooperation mit einer der renommiertesten internationalen medizinischen Fachzeitschriften, dem sogenannten Lancet, erschienen. Und diese Kommission hat eben 2015 angefangen zu arbeiten, hat 2019 die ersten Empfehlungen veröffentlicht. Und das ist synonym, wenn wir jetzt sagen, es gibt die Eat Lancet Commission, das ist die Kommission, die hat den sogenannten Eat Lancet Report veröffentlicht. Und um was es geht, ist die Planetary Health Diet. Das ist so, bei uns ist das im Sprachgebrauch drin, das ist aber alles eigentlich das Gleiche.
Gut, das hilft uns schon mal weiter. Und dann will ich auch jetzt gleich die Kollegen zu Wort kommen lassen. Und es hat sich zuerst Frau Dr. Nick gemeldet.
Ja, vielen Dank für die schönen Vorträge. Sehr spannend. Ich habe zwei Fragen, einmal an Dr. Med-Elrod und dann einmal an Frau Risius. Und zwar bei Ihnen, weil Sie ja auch aus der Medizin kommen, frage ich mich immer gerade das Thema Ernährung und Gesundheit, also Nachhaltigkeit. Sie haben sehr gut dargestellt, dass das ja auch nachhaltig ist, aber die Gesundheit ist ja genauso wichtig. Wieso findet es eigentlich so wenig im Curriculum des Medizinstudiums statt? Ich komme ja hier aus dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und Sport, ne, bin aber heute hier und denke, das hätte doch auch einen großen Einfluss eben auf die Gesundheit. Das haben Sie ja sehr gut dargestellt. Und an Frau Risius, Sie hatten ja das Thema Ernährungsumgebung. Ne? Und es wird ja immer gesagt, die Menschen müssen das und das und müssen. Und uns wird unterstellt, wir würden verbieten oder sonst wie, was wir überhaupt nicht tun. Sondern das Thema Ernährungsumgebung. Es geht ja doch darum, Menschen zu ermöglichen, sich gesund zu ernähren. Sie können ja alles auf ihren Teller tun, aber wenn sie in der Kita sind, in der Schule, in der Kantine, dann ist das nicht möglich. Und da ist, glaube ich, nochmal das Thema, wie kann man eigentlich Menschen ermöglichen, gesund zu leben. Wie sie dann leben, das soll ihnen ja im Endeffekt auch immer selbst überlassen werden. Aber viele wollen das ja. Und auch das Thema Nachhaltigkeit, das ist ja auch vielen sehr wichtig.
Wir sammeln ein bisschen, ja?
Ach so, ja.
Dann hat Volker Meierlei und Herr Birkan das Wort.
Vielen Dank auch Ihnen beiden für die wirklich sehr interessanten Vorträge. Wir sind der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Nun forscht man ja an Alternativen für die herkömmlichen Lebensmittel. Zum Beispiel, ich werfe einfach mal so in den Raum, gezüchtetes Fleisch im Bioreaktor ist so ein Schlagwort. Oder aber Alternativen aus Algen. Auch da wird ja gerade, ich war mal beim Projekt in, ich glaube in Finnland war es, wo man dann auf Grundlage bestimmter Algen auch Lebensmittelersatzstoffe herstellen will. Wie weit könnten wir diese Bilanzen damit noch verbessern? Und wie entscheidend halten Sie die Forschung in diesen Bereichen? Dankeschön.
Dr. Birkan.
Ja, vielen Dank. Eine Frage oder mehrere Fragen an die Frau Risius. Erstens die Art der Präsentation. Mir ist aufgefallen, ich hatte erst vermutet, es wäre KI. Sie sagten dann, das wären gestellte Bilder. Also dieses Ruderboot aus einem ausgetrockneten Gewässer offensichtlich. Und auch dieses 1+1=3, was mich an den wunderbaren Roman 1984 erinnert. Sie erinnern sich vielleicht auch an die Szene, die damit verbunden ist. Das ist für mich und auch diese ganzen sehr, sehr kleinen, sehr, sehr detaillierten, nicht lesbaren Folien, das hat für mich so ein bisschen manipulativen Eindruck auf mich sozusagen gemacht. Aber gut, Was verstehen Sie, das hatten Sie in Ihrem Vortrag auch gesagt, unter ungesunden Lebensmitteln? Wie definieren Sie das? Und sehen Sie tatsächlich einen Widerspruch oder sagen wir so einen Gegensatz zwischen Wirtschaft und Gesellschaft? Und an den Herrn Dr. Elrott die Frage. Das ist ja letztlich diese neuen Ernährungsempfehlungen sind ja im Prinzip das Ergebnis von Modellierungen, die Sie vorführen. Und wenn man dann so sagt, ja, da hat sich die Kommission oder wer das da immer gemacht hat, entschieden, wir machen da eine 30-30-40-Aufteilung. Modelle kranken natürlich dann immer daran, an willkürlichen Festlegungen. Wie begründet man dann sowas? Danke.
Ich würde gerne auch selber noch was fragen. Und zwar, also mir war nicht klar, dass die Empfehlungen der DGE das schon mit einpreisen, sozusagen, aber ist ja ein wichtiger Abgleich sozusagen. Wie nah ist die Realität jetzt nochmal in Deutschland an dem, was da als Ideal vorgegeben wird? Hat zwei Kalorienverbrauch, was wird da angenommen und inwieweit ist eingerechnet, dass eben tierische Vorprodukte ja ihrerseits einen bestimmten Faktor an Kalorienverbrauch sozusagen schon mit voraussetzen und dann eben also die vielen pflanzlichen Kalorien zu wenigen tierischen Kalorien werden. Und vor allem, welche Dinge müssten sich ändern in Deutschland auch auf gesetzlicher oder regulatorischer Ebene, um näher an das Ideal zu kommen. So, dann würde ich sagen, Sie haben erstmal Gelegenheit zur Antwortrunde.
Dann gerne Frau Nick auf die Frage, warum da so wenig im Medizinstudium ist. Und das berührt ja eigentlich fast mein Hauptarbeitsgebiet, weil ich ja selbst Medizinstudierende an der Universitätsmedizin in Göttingen habe. Und man muss dazu Folgendes sagen, dass dieses Curriculum, was im Moment noch gilt für die medizinischen Fakultäten, dass das Curriculum das Thema Ernährungsmedizin als herausgestelltes Feld gar nicht im Blick hat, das gibt es quasi nicht. In einer der kommenden Revisionen dürfte das in größerem Umfang dann enthalten sein, weil das ja hochgradig relevant ist. Jetzt kommt aber noch ein Aspekt dazu, dass nämlich Medizin auch in der Ausbildung stark kurativ fokussiert ist. Das heißt, es geht um die Behandlung von Erkrankungen. Medizin ist noch nicht, oder das Medizinstudium ist auch noch nicht richtig gut darin, Prävention zu adressieren. Aber das müsste man eben auch, weil es geht ja genau um Prävention von Erkrankungen. Wir wollen ja gar nicht, dass die erst entstehen. Und auch das müsste man in einer der nächsten Novellen des Medizinstudiums mitdenken. Die Fakultäten haben die Möglichkeit, natürlich heute schon innovative Fächer anzubieten, die genau das können. Und das machen auch einige Universitätskliniker in Deutschland. Und wir machen das in Göttingen natürlich auch. Da bin ich auch selbst sehr aktiv. Das heißt, unsere Medizinstudierenden haben im Rahmen von Wahlpflichtfächern die Möglichkeit, eben einen Grundlagenkurs in Ernährungsmedizin zu belegen. Und dann gehen sie aber auch in die Lehrküche gemeinsam mit Ernährungsfachkräften und setzen das um, damit sie nicht nur theoretisches Fachwissen erwerben, sondern auch die Beratungskompetenzen, um Patientinnen und Patienten später gut beraten zu können. Es sei aber auch gesagt, dass die Bundesärztekammer für die schon fertigen Ärztinnen und Ärzte, die also approbiert sind, eine Weiterbildung anbietet, Weiterbildung Ernährungsmedizin nach Curriculum Bundesärztekammer. Immerhin gibt es das, auch noch nicht so lang, seit gut 5 Jahren. Und da hat man dann die Möglichkeit, als fertige Ärztin, fertiger Arzt, 220 Stunden ziemlich intensive Weiterbildung zu machen, genau zu dem Thema, was ich mir wünschen würde, was eigentlich schon ins Medizinstudium reingehört. Dieses Curriculum Ernährungsmedizin nach Bundesärztekammer hat auch schon stärker den Aspekt Prävention integriert. Also da ist schon was für die approbierten Ärzte. Noch besser wäre es, das ins Medizinstudium noch mit reinzupacken.
Weitere Antworten noch auf
Andere Fragen? Ach so. Oder so, wenn Sie
wollen. Ja, das könnte gut aus meiner Perspektive zu der Frage nach neuen Proteinen oder alternativen Proteinen, das hat die Fachgesellschaft hier nicht mitgedacht oder noch nicht mitgedacht. Das ist natürlich teilweise auch ein Weg, Lösungen zu finden, weil die Fachgesellschaft primär erst mal geschaut hat, was essen die Menschen im Land. Und das wären ja jetzt Lebensmittel, das müsste man ja erst mal, naja, man müsste es erst mal essen wollen. Aber in der Tat, das wären auch Lösungen oder Teillösungen, weil die eben oftmals mit einem deutlich niedrigeren Fußabdruck verbunden sind und auch eine gute Zusammensetzung haben aus der gesundheitlichen Perspektive. Das Beispiel In-vitro-Fleisch, was Sie genannt haben, ist für mich so ein wenig das Gegenbeispiel, weil bei In-vitro-Fleisch es im Moment so ist, dass der Aufwand, um ein Kilo davon zu erzeugen, extrem hoch ist. Also da muss man noch relativ lange warten, bis das so skaliert ist, dass der Ressourceneinsatz einfach im Rahmen ist, um ein Kilogramm eben Fleisch auf den Teller zu bekommen, was in der, nennen wir es mal, in der Retorte erzeugt ist. Aber spannend sind diese Fragen und aus der planetaren Perspektive brauchen wir die garantiert alle, die Alternativen. Und Herr Birkan, das darf ich auch sagen, Sie haben genau an der Stelle den Finger in die Wunde gelegt, wo es wirklich das einzige Mal ein Mensch was entschieden hat in dieser Erarbeitung der neuen Ernährungsempfehlungen. Die sind ja auf Basis eines Algorithmus, in dem diese ganzen Zusammenhänge Ernährung, Krankheit, Ernährung, Nachhaltigkeit eingespeist sind und auch die Daten der nationalen Verzehrsstudie. Aber an einer Stelle musste die Fachgesellschaft entscheiden, nämlich wie wichten wir die und diese Vorgabe machen. Dazu darf ich aber auch sagen, die Fachgesellschaft hat auch ein bisschen gespielt mit der Gewichtung. Also 40% Gesundheit, 20% Nachhaltigkeit und 40% bisheriger Verzehr. Woran sie nicht gespielt hat, und das Ergebnis war fast gleich, dadurch, dass die Lebensmittelgruppen ja ein ähnliches, das ist ja häufig synergistisch, also das, was der Umwelt hilft, hilft auch der Gesundheit. Ausnahmen gibt es, fermentierte Milchprodukte, Fisch, Ausnahme. Dass es also relativ viel Spielraum gibt, was diese Gewichtung angeht, der 60%, die durch Gesundheit und Nachhaltigkeit determiniert werden. Wenn man an den 40% was dreht, dann hat man nachher Ernährungsempfehlungen, die nicht mehr gut zu dem passen, was wir gewohnt sind zu essen. Und deswegen hat die Fachgesellschaft gesagt, die 40% sind für uns gesetzt. Aber da haben Sie völlig recht, das ist eine willkürliche Entscheidung der Fachgesellschaft. Es ging nicht anders an der Stelle. Das konnte der Algorithmus nicht entscheiden.
Okay, dann vielleicht, weil wir gerade bei dem Diskurs sind, auch zu Systemgrenzen. Und was sind eigentlich ungesunde Lebensmittel? Mache ich vielleicht als erstes Sie, Herr Birkan, oder Ihre Frage. Also die Frage, was sind ungesunde Lebensmittel, ist ähnlich schwierig zu definieren und ist auch, also es gibt, das sind Assoziationen. Wir reden hier über Ernährungsstile. Wir haben unterschiedliche Produktgruppen, die präventiv zu befürworten sind, aus eben unterschiedlichen Leitlinien heraus. Aber eigentlich können wir nicht sagen, es ist ungesund oder eben auch gesund. Es ist eine Assoziation. Und wir haben das, was ich, und das passt gut zu der Frage der Ernährungsumgebung, das, was wir schon vorwiegend haben in der Verfügbarkeit, ist eher ein Angebot an zu süßen, zu fettigen, nicht balancierten Lebensmitteln. Und das ist sozusagen auf dieser Folie gemeint gewesen und auch in dieser Vorarbeit von anderen Kollegen. Also es ist wirklich auch in der Ernährungswissenschaft schwer zu sagen. Und deshalb gibt es all diese Arbeit rund um die Eat Lancet und auch die Arbeit der DGE, die ja auch über Jahrzehnte wirklich schon unterschiedliche Empfehlungen auch ausgearbeitet hat, eine präventivere und gesündere Ernährung zu schaffen. Aber es ist wirklich schwer zu sagen, wo ist die Grenze. Und vielleicht springe ich jetzt da einmal auch zu den Ernährungsumgebungen, also zu der Frage von Ihnen, Frau Nick. Die Frage ist natürlich, wie können wir diese Ernährungsumgebung gestalten? Also es ist aus unserer Sicht auch die Pflicht oder die Fürsorge, Möglichkeit, auch hier unterschiedliche Rahmenbedingungen zu schaffen über öffentliche Ausschreibungsmöglichkeiten, Variationen, aber natürlich auch über unterschiedliche deliberale Momente. Also es gibt in unterschiedlichen größeren Städten Ernährungsräte, die auch sich zum Ziel gemacht haben, Alternativen, auch alternative Versorgungsketten, die in unterschiedlichen Möglichkeiten auch sich Werte verorten, aber da unterschiedliche neue Ketten aufzubauen. Und diese Ernährungsumgebung neu zu schaffen, ist in jedem Fall eine Empfehlung, die ich auch so weitergeben würde und wo ich auch aus der Erfahrung mit dem Bürgerrat hinaus sagen würde, es gibt Möglichkeiten und auch aus unterschiedlichen Perspektiven, wo auch vielleicht noch Alternativen sich ergeben können in diesem Potpourri von neuen Lebensmittelgruppen, die Frage, wie kann das neu gestaltet sein? Ich auf jeden Fall Befürwortung von neuen alternativen Ernährungsumgebungen und auch neue Konzepte zu denken. Neu zu denken im Sinne von, wie können wir die Ressourcen, die wir haben, in einem synergistischen Bild zusammenfügen. Ich habe das Bild der unterschiedlichen, zu Ihnen nochmal, Herr Birkan, Sie haben mich gefragt oder gefragt, ob ich eine Unterscheidung mache zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Ich habe die unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit auch mit aufgebracht, weil das sozusagen in diesem Theoriediskurs wichtig ist. Für uns als Gesellschaft, glaube ich, müssen wir diese Frage immer wieder in den Systemgrenzen auch neu definieren. Also zu fragen, was ist unser Wert, wie fügen wir das jetzt hier zusammen? Und wir müssen uns, also die Wirtschaft gehört in die Gesellschaft gehört in die Wirtschaft. Also da ist sozusagen das, was ich Ihnen mitgegeben habe, sind die Theoriepfeiler. Und wie unterschiedliche Leitlinien sich daran ausrichten, ist sozusagen auch eine Frage der Gewichtung, die man bei den Systemgrenzen auch bei der Modellierung dann vornimmt. Ich würde mich auch anschließen bei dem Kollegen zu sagen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, also Algen, unterschiedliche Fleischalternativen und wir kennen deren Wirksamkeit in Bezug auf die Effizienz, Suffizienz, Kreislaufwirtschaft aktuell noch nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Aber ich glaube, dass wir auch in diese Konstruktion Verteilungssysteme neu einsteigen werden und da eben auch die Lebensmittelgruppen neu positionieren werden. Aber auch jetzt wissen wir schon, es gibt da auch unterschiedliche tolle synergistische Wirkungen, auch aus anderen Kulturen eben auch die Produktgruppen, Lebensmittel, Ernährungsalltäge neu zu gestalten. Und ich habe mir noch aufgeschrieben von Ihnen, wie aktuell oder wie weit wir eigentlich von der Realität weg sind. Aktuell sind wir noch ziemlich weit weg. Also Herr Elroth hatte ja schön auch quasi diese sehr Empfehlungen in Bezug auf die NVS 2, also die explizit die Lebensmittelgruppen, von denen wir klar auch mehr empfehlen sollten und eben auch die Verfügbarkeit für die Verbrauchenden herstellen oder herstellen sollten. Und dort sind wir, es gibt viel, wo wir noch relativ weit weg sind von der Realität. Und was die gesetzliche Ebene angeht, ich glaube, das sind wirklich Aushandlungsräume, die wir gestalten müssen gemeinsam. Und als Handlungskonzept, glaube ich, sind die planetaren Grenzen und auch die Eat Lancet, also die Planetary Health Diet, ein guter Rahmen. Und das, was wir mittlerweile noch mehr merken, ist, dass auch dieses Synergien finden, Neudenken in neuen Synergien, eine gute Logik ist, auch lokal vielleicht zu ganz anderen Systemlösungen zu kommen als in anderen Regionen. Also wirklich geografisch vielleicht auch ganz unterschiedliche Lösungen, aber dennoch die Ressourcen sehr effizient zu nutzen und suffizient.
Vielen Dank soweit. Jetzt haben wir noch weitere Wortmeldungen. Herr Wagner.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich hätte noch eine Frage zu Ihrer Arbeit im Bürgerrat für Ernährung. Das war ja der erste Bürgerrat, den der Bundestag einberufen hat. Ich habe auch an einigen Sitzungen teilgenommen, aber nicht in Gänze und weiß nur, dass jetzt durchaus auch bei einigen der Teilnehmenden Frustration herrscht, dass die Politik, wenn ich es mal so sagen, die Politik so benenne, bisher sehr wenig auf diese Ergebnisse eingegangen ist. Haben Sie das auch so erlebt? Es waren ja, vielleicht können Sie dazu was sagen, weil Einige der Punkte, die dort gefordert werden, haben Sie ja auch gerade noch mal genannt. Das heißt, da gibt es ja eine gewisse Schnittmenge. Und das auch dann vielleicht folgend die Frage, warum ist es so schwer im Ernährungssystem, in der Ernährungspolitik was zu verändern in Deutschland? Was sind da Ihre Erfahrungen aus dem Bürgerrat, aus Ihrer sonstigen Arbeit? Wenn es so einen großen wissenschaftlichen Konsens gibt, warum sind wir bei unseren aktuellen Ernährungsgewohnheiten noch so weit davon entfernt?
Und die Frau Michel hat sich gemeldet.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, da kann ich nahtlos anknüpfen. Genau das treibt, glaube ich, nicht nur Sie um, sondern uns. Und auch hier im Beirat haben wir uns ja schon in den vergangenen Wochen mit den Themen beschäftigt, wo wir immer wieder an die Grenze kommen. Wie kriegt man das denn hin, dass nachhaltig gestaltet werden können? Und wir fragen uns natürlich als Politikerinnen und Politiker, was genau können und sollten wir denn tun? An welchen Stellschrauben sollten wir denn drehen? Wir wissen alle, dass man das Thema, ich sage es jetzt mal in Ihrer Sprache gesprochen, eigentlich ganzheitlich betrachten muss, weil Prävention beginnt eigentlich schon im frühesten Kindesalter mit der Geburt. Und wir versuchen das die ganze Zeit zu negieren, kommen dann immer mit Einzelthemen und letztendlich, ich bin Haushaltspolitikerin auch, wundere ich mich dann nicht, wieso die Kosten explodieren bei uns im Gesundheitswesen und eben genau in den drei großen Themengruppen, die Herr Elroth ja auch genannt hat, eben Tumorerkrankungen, Krebs, Diabetes, das, wo wir genau wissen, hätten wir das angewendet und hätten wir auch schon in der Schule und eben im Studium das sozusagen angelernt, dann stünden wir besser da. Also nochmal die Frage, was können wir gemeinsam tun? Was haben Sie für Ideen, für Vorschläge, damit wir es schaffen? Ich bin jetzt keine Träumerin, das komplett umzusetzen, aber wenigstens ansatzweise überall reinzutragen, damit das von Erfolg gekrönt ist. Danke.
Ja, ich würde sagen, Sie antworten nochmal, Dr. Elroth.
Ja, mache ich gerne. Das ist auch die Möglichkeit, auf die Fragen quasi gleichzeitig zu antworten. Wenn Sie sich die Empfehlung des Bürgerrats anschauen, dann gibt es eine Empfehlung, die ganz oben steht. Und das ist eine Empfehlung, die viele Ziele gleichzeitig erreichen könnte. Es geht nämlich um Chancengleichheit und ein qualitätsgesichertes, beitragsfreies Schulessen oder Kita-Essen für die Kinder in Deutschland. Und das ist auch eine Gestaltungsmöglichkeit. So etwas gibt es politisch natürlich. Sie können zwar das Wort beitragsfrei auch wieder rausnehmen und sagen, okay, ich kann auch Qualitätsanforderungen festschreiben, ohne das beitragsfrei zu machen, dann erreicht es möglicherweise nicht alle in gleicher Art und Weise. Aber das hat der Bürgerrat sich schon sehr genau überlegt. Und das Spannende ist ja auch, das sind ja 160 Menschen, die für den Querschnitt der Bevölkerung gestanden haben, dass die sich immerhin auf Dinge einigen konnten und an erster Stelle etwas, was, wenn Sie da die Qualitätsstandards der Fachgesellschaft einfach anwenden in der Gemeinschaftsverpflegung, dann haben Sie automatisch eingezahlt auf mehr Gesundheit und auf mehr Nachhaltigkeit. Und das wäre wirklich eine Chance, auch im politischen Rahmen einfach etwas zu bewegen, weil dieser Hebel in der Gemeinschaftsverpflegung ist einfach riesig groß. Natürlich muss man die Menschen mitnehmen und man muss auch gut kochen, damit das Veränderte ist schon ein bisschen anders in den Proportionen, das Essen, damit das dann auch lecker schmeckt. Aber es gibt eben auch viel zu gewinnen dabei und es gibt auch Anbieter und Kantinen, die das eben schon sehr gut anwenden und wo man einfach sehen kann, dass das funktionieren kann. Nehmen wir die anderen Vorschläge, die der Bürgerrat gemacht hat. Auch die sind ja ausgehandelt worden und die wünschen sich so ein paar Dinge, die das Leben leichter machen würden. Die wünschen sich einmal eine verlässliche Kennzeichnung zum Thema Gesundheit. Die ist sicherlich in Teilen da schon drauf, aber es ist gar nicht so ganz einfach, ohne ein Hochschulstudium in Ernährungswissenschaft oder in Medizin vielleicht, das alles zu verstehen und richtig zu interpretieren. Also eine einfach zu verstehende Kennzeichnung für Gesundheit und für Nachhaltigkeit wünschen sie sich das auch. Und die wünschen sich das auch, dass es verlässlich ist und darum am besten staatlich ist. Da sind schon kluge Vorschläge gemacht worden vom Bürgerrat. Und wir haben gerade Antje Risius, meine Kollegin Nicola Rosenau und ich, wir haben gerade die Menschen nachbefragt, die im Bürgerrat gewesen sind. Und wenn man sie während des Prozesses befragt hat, die Befragung gab es auch direkt am Ende des Prozesses, da waren sie zufriedener, als sie jetzt sind, weil sie jetzt natürlich feststellen, wir haben wirklich alles getan, um da einen Konsens zu finden. Es war wirklich nicht leicht, den zu finden. Es ist uns gelungen, aber wir haben das Gefühl, dass irgendwie gar nichts von dem, was wir da erarbeitet haben, umgesetzt ist. Und das ist etwas, was zu ein wenig Frustration und zur Infragestellung der Selbstwirksamkeit der Bürgerinnen und Bürger im Bürgerrat dann geführt hat.
Ja, ich brauche da eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist eigentlich, ja, genau.
Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Deshalb nutze ich dann die Gelegenheit, vielleicht noch mal zusammenzufassen ein bisschen. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, wie so oft, weil die Beharrungskräfte und die Gewohnheiten halt so stark sind. Aber die vielen Vorteile und Synergien, die Sie aufgezeigt haben, finde ich schon sehr verlockend, dass wir da diese Schätze heben sollten. Das ist eigentlich niedrig hängende Früchte in so vielerlei Hinsicht und dass wir vielleicht auch Verbündete suchen können bei den Kollegen im Gesundheitsausschuss, bei Bildung, auch in Bezug jetzt auf das möglichst kostenlose Mittagessen in den Bildungseinrichtungen. Ich glaube, wenn man da die Zahlen übereinander legt oder die Länder übereinander legt, die das schon haben, und wenn man sich dann mal quer dazu ansieht, wer auch bei PISA gut ist, dann sieht man, dass das auch ein Bildungsthema ist. Ich denke, es ist ein Klima- und damit Umweltthema. Und dann sind wir auch bei den Finanzen und damit sind wir bei Arbeit und Soziales. Da hat man auch ein Interesse daran, dass Nebenkosten geringer werden und dergleichen mehr. Also eigentlich viele Synergien. Vielleicht gelingt es uns da doch auch ein paar Verbündete zu gewinnen und dann mal zu überlegen, wie man vielleicht auch beim Bundestag mal anfangen könnte. Ganz kühner Gedanke. Oder eben auch bei Krankenhausessen, bei Kantinenessen. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mal Menschen im Krankenhaus besuche, dann habe ich immer den Eindruck, davon kann man gar nicht gesund werden, ohne da jetzt einzelnen Kliniken zu nahe treten zu wollen. Aber das scheint mir auch noch nicht so ganz auf dieser Linie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu liegen, die all diese Aspekte berücksichtigen. Also in dem Sinne, denke ich, sollten wir vielleicht auch noch mal überlegen, wie wir das weitertragen. Dann bleibt mir eigentlich vor allem Ihnen noch mal zu danken. Wir haben uns noch mal viele Impulse mitgegeben, viele Informationen, die wertvoll sind. Und wir haben jetzt Sie immer gefragt, was müssen wir ändern. Vielleicht müssen wir jetzt dann auch ein paar Hausaufgaben machen. Also herzlichen Dank in dem Sinne. Ich danke auch den Kollegen und schließe für heute die Sitzung.